Heute ist Totensonntag. Ich habe mich ein bisschen zurückerinnert und habe ich festgestellt, dass ich vor 17 Jahren schon einmal darüber gepredigt habe, allerdings mit einem Text aus dem Alten Testament. Und dann im Abendblatt gab es am letzten Samstag, gestern, gab es einen Artikel über den Friedhof als Spiegel der Gesellschaft. Und da wurde festgestellt, dass 25% aller dort Beerdigten in anonymen Gräbern bestattet wurden, deren Namen oder nicht mehr den Ort nicht mehr zu finden ist. Und das hat auch mit der Trauerfeier zu tun, weil viel mehr Singles und Kleingruppen oder Kleinfamilien bei der Beerdigung fest sind. Und da gibt es, wo es vorher 40 bis 50 Trauergäste waren, ist es heute nur noch 10. Und vor 40 Jahren gab es am Eingang 40 fliegende Händler, die sich mit Blumen und Gestecken da orientiert haben. Aber heute ist es ganz anders. Heute geht nur noch der Durchschnittsmensch alle 12 Jahre auf den Friedhof. Das hat auch in einer Weise auch mit der Beerdigung, mit den Kosten zu tun. Die Menschen müssen sparen, viele jedenfalls. Und auch ein anderer Umgang mit dem Tod hat diese Veränderung bewirkt. Mit dem Tod, das ist nicht mehr so normal oder selbstverständlich, dass wir auf das ewige Leben hoffen. In einer Weise ist ja ganz interessant, das Wort Totensonntag, für uns Christen ist das ja eigentlich ein anderer Termin, der heißt Ewigkeitssonntag. Und das hat ja auch schon was damit zu tun. Und dann noch eine kleine nebensächliche Sache. Viele, die die Toten betrauern, die werden immer wieder erst am Montagmorgen Blumen hinstellen, weil es ja viele Diebe gibt, die das wichtig waren. Und wir haben das ja auch selbst schon erlebt. Also das ist ja etwas Allgemeines. Jetzt wollen wir noch über das Besondere nachdenken. Wahrscheinlich gibt es jeden von uns, oder jeder von uns, der sich von seinen Lieben oder von Freunden, die er verloren hat, die er da dort auf dem Friedhof gelassen hat, in besonderer Weise in den letzten 5 Jahren waren das bei uns Edgar Barmeier und Uli Paulini und Debbie Gülk und den Herbert Wulff und die Margarete Lehmann die letzten 5 Jahre. Aber vor, bitte? Der war schon etwas früher. Ja. Also, ja, es gibt da noch viele andere. Ich muss auch an die Eva denken. Das ist ja, aber das war schon 6 Jahre her. Und manche von uns, die sich an die Vergangenheit erinnern, die werden fast täglich sich an bestimmte Personen erinnern. Auf meinem Schreibtisch steht das Bild von, zwei Bilder von Eva. Ich gehe fast jeden Tag daran vorbei und es bewegt mich auch immer wieder. Und vielleicht, das habe ich etwas gelesen in einem wichtigen Buch zu diesem Thema. Jedes Elternpaar oder jeder Elternteil, der muss Abschied nehmen in seiner Unvollendung. Und auch die Kinder, die werden nicht ganz vollkommen sein. Sie haben auch ihre Unvollkommenheiten und das müssen wir doch auch wirklich akzeptieren. Das macht uns ja alle sehr viel bescheidener und das sollte uns alle ein wenig bewegen. Jetzt lese ich noch einmal einen Kurztext aus 1. Korinther 15 von Vers 19 bis 24. Wenn wir nur unsere Hoffnung in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Es gibt eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus, dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Haben wir nur in diesem Leben auf Christus gesetzt, dann wäre das auch ein verkürztes Evangelium, wenn es keine Auferstehung gäbe. Und der Paulus macht das ganz deutlich. Er spricht von 5 Folgen, die sich daraus ergeben, wenn einer nicht an die Auferstehung Jesu glaubt. Er sagt, sein Glaube ist sinnlos. Er muss auch sagen, dass wir Apostel falsche Zeugen sind, dass der Glaube nutzlos ist, weil wir noch in unseren Sünden leben und dass die in Christus Entschlafenen verloren sind. Und wenn wir nur in diesem Leben auf ihn gehofft haben, dann sind wir erbärmlicher oder, wie anders sagt, bemitleidenswerter, weil wir eine so törichte, falsche Hoffnung haben. Das sind alles praktische Folgen, wenn wir die Auferstehung Christi leugnen. Das gibt es ja heute auch und es gibt zum Teil sehr kluge Leute, die das tun, aber das hält uns nicht davon ab, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Dann sagt er, dagegen ist Christus von den Toten auferweckt worden. Das ist die Hauptsache der guten Nachricht. Das kann keiner von den anderen Religionsstiftern von sich behaupten. Die sind alle tot. Und wenn er nicht auferweckt worden wäre, wäre sein Tod eigentlich ganz nutzlos. Das wäre so wie bei allen Menschen, die ohne Hoffnung leben und sterben. Dann wäre das das wirkliche Leben, das wirkliche Ende alles menschlichen Lebens. Insgesamt. Aber heißt es nun, als Erster ist Christus unter den Entschlafenen. Nicht nur der Erste unter den Toten, sondern auch der Erste bedeutet, dass es einen Vorrang von einigen Totenerweckungen in der Bibel abgesehen. Das sollten wir auch mal erwähnen. Im Alten Testament gibt es 3, den Sohn der Witwe von Zarpat, das Kind von der Sunamiterin und der Elisa, 3. Und im Neuen Testament der Sohn der Witwe von Zarpat, die Tochter des Jairus und Lazarus, Aber alle mussten ja immer noch wieder sterben. Das ist nur ganz selten unter den bereits Milliarden von Gestorbenen. Das muss man doch auch feststellen. Und insgesamt waren nur vier von den Auferweckten, die waren noch jung. Die anderen, nur zwei, waren etwas älter. Und sie mussten das ja doch noch einmal mitnehmen. Aber bei Jesus ist etwas ganz Unglaubliches. Er lebt jetzt, er lebt immer. Und dann heißt es weiter, durch einen Menschen ist der Tod gekommen. Das heißt von Adam, also eigentlich von Eva. Zu allen. Das ist sein schreckliches Vermächtnis. Das hat er uns allen hinterlassen. Ganz anders die heidnischen Philosophen, die immer noch ein bisschen verharmlosen den Tod. Und wir sagen, ja, was sind denn 80 Jahre dagegen? Viele, die noch jung sind, werden überrascht sein, wie schnell sie älter geworden sind. Das ist meine eigene Erfahrung. Als ich den damals predigte, vor 17 Jahren, da war ich noch also ganz wunderbar drauf, habe ich gedacht, das ist noch lange hin, aber jetzt ist es ganz anders. Im Abendblatt heißt es, im Jahr 2060 ist jeder Siebte 80 Jahre alt. Und das müssen wir auch noch mitbewerten. Und durch einen Menschen ist die Auferstehung der Toten gekommen. Durch Christus ist etwas ganz Revolutionäres, ganz Neues gekommen. Er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder ein anderer Text im Hebräerbrief, da nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er auch in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod zu entmachten, den, der die Gewalt hat über den Tod, nämlich den Teufel, und zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Es ist ein bisschen da, muss man da immer ein bisschen nachdenken, wie das einmal so sein wird. Einmal, eines Tages ist vorbei. Und es braucht etwas mehr als einfach Gleichgültigkeit. Um damit fertig zu werden, braucht man die Verheißung Jesu Christi. Und es gibt sogar im Alten Testament eine, auch nicht sehr deutliche, aber doch wichtige Auferstehungsgedanken. Da heißt es bei Daniel 12, viele, die in der Erde schlafen, werden erwachen, die einen zu unvergänglichem Leben, die anderen zu ewigen Schmach und Schande. Und wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus lebendig. Wir sind schon ein bisschen Anhänger oder oder Vermächtnisse von Adam, der den Tod angefangen hat oder erlebt hat, und wir müssen alle deshalb sterben, außer denen, die nicht sterben müssen, wenn Jesus wiederkommt. Aber die geistliche Wirklichkeit, das, was wirklich entscheidend ist, ist das Leben, das wir mit Christus jetzt schon führen. Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt durch den Glauben, durch die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Kolosser 2, Vers 12. Oder im Kapitel 3, ihr seid mit Christus auferweckt, darum sucht, was im Himmel ist, wo Christus ist, zur Rechten Gottes. Das ist schon in einer Weise uns verheißen, ist schon Wahrheit, aber wir werden das in seiner Fülle erst dann noch erleben. Und dann kommt das Ende, wenn Jesus die Herrschaft dem Vater übergibt. Das ist das Umfassendste, was wir uns vorstellen können. Da ist alles anders geworden, besonders alle widergöttlichen Mächte und alle Folgen für Menschen. Das gilt auch für den Tod. Und dann ist erfüllt das Reich Gottes in Vollkommenheit. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das können wir uns nur im Glauben begreifen und sollten uns darauf wirklich freuen. Also, glauben wir, dass Christus auferstanden ist und so viel bewirkt, was wir eben gesehen haben, was in dieser Welt so falsch läuft, halten wir daran unerschütterlich fest? Wirklich, jeden Tag? Ist das unsere einzige Hoffnung? Leben wir darauf hin, jeden Tag? Und wenn er heute wieder käme? Das ist ja auch immer möglich. Und darauf sollten wir uns einlassen und uns darüber freuen und uns danach unser Leben einrichten. Amen.